Da waren jetzt so viele Veränderungen heute Morgen schon drin in dem Programm. Rita, zwei Daumen kriegst du von mir. Und eine Sache, die habe ich selber gar nicht so mitgenannt. Ihr habt euch gewundert, was machen die Kinder hier mit der... Warum kommen hier zwei nach vorne und dann eine Laterne und so? Wir haben uns überlegt, dass das auch ein gutes Signal ist für die Kinder, eigentlich dieses Licht als Symbol mitzunehmen in den Kindergottesdienst. Gott geht mit. Nicht nur er ist hier, davon gehen wir aus im Gottesdienst, sondern in gleicher Weise natürlich auch bei den Kindern. Wäre ja schade, wenn wir sagen, wir haben das Recht, wir haben Gott gepachtet und der ist nur hier. Und was ihr da hinten macht oder sonst wo, bitteschön, das passiert ohne. Nein, er geht mit. Und das möchten wir gerne so ein Stück einüben, dass Kinder auch ein Bewusstsein dafür bekommen, ja, wir nehmen das mit, dieses Licht. Und wir sind ja nicht ganz ohne Licht. Manchmal geht uns ja auch vielleicht ein Licht auf. Und ich hoffe, dass das passiert. Und jetzt möchte ich starten mit einer Frage, die steht bei mir mal wieder nicht drin. Wie bringe ich jemanden dazu, möglichst viel in die Kollekte zu geben? Hat das gereicht, was Rita gesagt hat? Oder muss ich jetzt noch einen nachlegen? Damit ihr hinterher so richtig, ein guter Freund von mir sagt ja, also ihr greift jetzt mal bitte so in eure Taschen und holt mal das Portemonnaie heraus und dann gebt ihr das Portemonnaie eurem Nachbarn. Und der bedient sich dann und wirft das dann entsprechend in die Kollekte. Gefährlich, ne? Behaltet das mal im Hinterkopf, dann wenden wir uns Ernte Dank zu, Gott sei Dank, wie hältst du es mit dem Geben? Ernte Dank, eigentlich ein Fest, wenn man das hier so sieht, müsste ich sagen, Selbstgänger natürlich, Ernte Dank, logisch, gehört mit dazu, aber die meisten kommen nicht aus der Landwirtschaft und manch einer muss sich das dann wirklich kaufen. Nicht jeder hat einen Garten zu Hause. Und doch, Erntedank ist eigentlich entstanden aus dem Bedürfnis geradezu der Menschen, Gott für eine eingebrachte Ernte zu danken. Und nicht aus einer Selbstverständlichkeit heraus, sondern auch aus dem Bewusstsein, das ist gar nicht selbstverständlich, dass es klappt. Ein zu viel an Regen ist Käse. Ein zu wenig an Regen ist genauso schlimm. Ein zu wenig an Sonne verdirbt die Ernte. Ein zu viel an Sonne verbrennt sie. Also, und das sind alles so regulär, wir können manches, können wir machen. Nachwässern ja, zu viel wird schwierig. Und mit der Sonne, es bleibt ein Stück Abhängigkeit, auch wenn wir vielleicht das Bewusstsein haben, all die guten Sachen kommen eben doch von Aldi, Lidl und Netto. Aber ich glaube, da geht ein Stück bei verloren. Und zwar dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, hey, wir sind abhängig. Wir haben das gar nicht alles selber in der Hand. Wir können zwar unseren Teil dazu beitragen, ja, aber alles machen, die Machbarkeit, nein. Und dann, wenn Gott dann auch noch aus dem Blick gerät, ja hallo, was bleibt denn dann übrig? Ich meine mir mich, ich mache das, ich bin der Macher, ich kriege das schon hin. Wenn ich mich kümmere, dann wächst doch was in meinem Gewächshaus, dann kriege ich das auch hin oder in meinem Balkonkasten oder wo auch immer. Welche Rolle spielt Gott noch in unserem Alltag? Und das ist für mich durchaus auch eine Frage, nicht nur für Erntedank, sondern die zieht sich durch. Also wir haben es schwer, Gott damit hineinzunehmen. Und ihr seid eigentlich das verkehrte Publikum, müsste ich dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass euch das schon bewusst ist. Und dann kommt ein Fragezeichen hinter. Ehrlich? Ist dir das in deinem Alltag immer und zu jeder Zeit bewusst, diese Abhängigkeit? Also, wenn an so einem Tag gedankt wird, dann können wir nicht einfach unserer eigenen Kraft und Energie danken. Nicht zu sagen, hey, hast du toll gemacht, ein ganzes Jahr wieder und jetzt, no, sondern ich habe mich auch sehr darüber gefreut und das erinnert mich dran, wirklich bis hin zur Gabel, die da steht, zu sagen, da steckt auch Arbeit dahinter. Es ist nicht von selbst gekommen. Also, Erntedank ist für mich auch immer ein Tag gegen das Vergessen, gegen alle Selbstverständlichkeit. Ernte Dank, Gott sei Dank. Tja, und jetzt komme ich zurück zur Kollektenpredigt. Ich weiß nicht, wann ihr die letzte Kollektenpredigt gehört habt. Heute hört ihr eine. Aber eben halt nicht nur eine Ansage. Das war ja keine Kollektenpredigt von Jerita. Ich kann mich an eine Kollektenpredigt erinnern, die ich gehört habe, eigentlich auf dem Hintergrund eines Leiterkongresses, nicht in unserem Bund, möchte ich dazu sagen, aber ich verrate nicht wo. Ich werde hier keinen in die Pfanne hauen. Aber da hieß es, es ist ein Leiterkongress gewesen, der Eintritt war frei und dann hinterher ging das 15 Minuten ums Geben. Es sei ja alles kostenlos, aber wenn ihr doch und doch und doch. Und ihr könnt vielleicht nachempfinden, je länger das dauerte, desto weniger war ich bereit, was zu geben. Ende vom Lied war, ich habe da gar nichts gegeben, meinen Dank habe ich in meiner Gemeinde gegeben. Ich habe gedacht, das war ein toller Kongress und das Dankeschön kriegen die anderen. Ihr habt hier etwas falsch gemacht in meinen Augen. Und jetzt lese ich euch aus einer Predigt, aus einem Schreiben. Das, was Paulus eben halt, einer Gemeinde schreibt, ihr habt das alle gelesen, ich könnte jetzt davon ausgehen, brauchen wir gar nicht mehr anwerfen, könnt ihr, auswendig nicht ganz. Also, lesen wir mal rein, was Paulus Christen schreibt, Menschen schreibt und was ihm dabei am Herzen liegt. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Und ich würde ergänzen, und weil er merkt, was die Nachbarn dazu sagen, weil sie ihm auf die Finger gucken, Klammer zu. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht, großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Seemann Saatgut und Brot gibt, jetzt kommt er gleich wieder, ich könnte es auch sonst von mir lesen, aber wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Reicht das jetzt? Wird die Kollekte voll? Verstanden? Fangen wir mal an. Und zwar sozusagen ganz hinten. Und ich habe es mal versucht, auch ein bisschen euch grafisch ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Gott gibt. Paulus bringt es nämlich am Ende auf den Punkt. Was hat uns Gott geschenkt? Einmal eine sehr persönliche Frage an dich. Was hat dir Gott in dem vergangenen Jahr geschenkt? Wir haben jetzt hier, ich fand es toll, so einige Dinge sagen, Sonnencreme und ich dachte, Mensch, eigentlich ist das wirklich so ein Erinnere dich dran. Und es lohnt sich, Erntedank einmal dafür zu nutzen, sich hinzusetzen, sich wirklich die Mühe zu machen, zu sagen, was hat Gott mir eigentlich alles gegeben? Und Paulus, der überspitzt das noch, der sagt, Gott hat uns sein unsagbar großes Geschenk gemacht. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In Römer 8. Also ein Geschenk, das kann nur von Gott kommen. Das haben wir nicht in der Hand. Das entzieht sich unseren Möglichkeiten. Das heißt, Gott schenkt uns das Leben an und für sich. Überhaupt. Kostbarer, wertvoll als alles andere, was wir machen können. Und dann sagen wir mal eben, Dankeschön. Das war's. Dankeschön. Nein. Und einmal im Jahr, Dankeschön, wäre auch etwas zu wenig, sondern dieser Dank. Das ist genauso wie mit einem Muttertag. Wenn das so ein Alibi-Tag wird, ich weiß das von meiner lieben Frau, du kommst dran vor, Martina, die sagt immer, ich kann dann darauf verzichten. So bestenfalls so frei nach dem Motto, lass ruhig das Geschirr stehen, das kannst du ja morgen spülen. Also, mit Gott können wir das nicht machen und sollten wir das auch nicht machen. Es drückt etwas aus. Also, aus einem Geschenk wächst auch das Wahrnehmungsvermögen für alles andere, was Gott gibt. Eine kleine Geschichte. Ein moderner Mensch verirrte sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. Da sah er in einiger Entfernung, da sah er eine Oase, hey, eine Fata Morgana natürlich, eine Luftspiegelung, die naht mich. In Wirklichkeit, da ist außer Sand nichts zu finden. Er näherte sich dieser Oase, sie verschwand nicht. Er sah immer deutlicher die Dattelpalmen, das Gras und die Quelle. Natürlich eine Hungerfantasie, dachte er, das wird mir in meiner halb wahnsinnigen Gehirn wird mir das vorgegaukelt. Und man sagt ja, das ist ernst jetzt, aber ich höre sogar das Wasser sprudeln. Das kann nicht sein. Kurze Zeit später fanden ihn zwei Beduinen tot. Kannst du dir das vorstellen? Sagt er, die Datteln wachsen ihm beinahe bis in den Mund und dicht neben der Quelle liegt er verhungert und verdurstet. Wie ist das nur möglich? Sein Kumpel sagt ganz trocken, er war ein moderner Mensch. Mich macht das betroffen, etwas vor Augen zu haben, aber nicht wahrzunehmen. Ich glaube, dass es nicht nur moderne Menschen nicht begreifen, was greifbar vor Augen und vor Händen liegt, sondern dass wir, ich selbst auch dort, wo ich es nicht mehr wahrnehme oder wo ich das als selbstverständlich wahrnehme, es kommt einfach. Genauso selbstverständlich, Strom kommt aus der Steckdose. Und das Internet kommt über LAN oder WLAN. Und wenn es nicht klappt, dann rufe ich an. Also es lässt sich machen. Gott gibt. Und was gibt er? Was hat er dir gegeben? Und mich reizt es geradezu. Was ist das schönste Geschenk, was Gott dir gemacht hat? Eine Ahnung? Ploppt da was auf? Das schönste Geschenk, was Gott dir gemacht hat? Das kannst du ganz lang zurückgehen. Das kannst du auch sagen, nee, so innerhalb des letzten Jahres. Was ist das frischeste Geschenk, das Gott dir gemacht hat? Ihr seid dran. Ist gemein sowas, ne? Aber ich habe hier gut stehen. Bitte? Seine Gnade, jeden Morgen neu, ja, auf jeden Fall. Frieden, dein Leben, ja. Gesundheit, ja, dass wir da sind. Seine Liebe. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, Leute, das sind alles nicht unbedingt nur die persönlichen Geschenke, das sind Dinge, die wir auch teilen. Aber vielleicht ist der Gottesdienst nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Ort zu sagen, das ist mein persönlichstes Geschenk von Gott. Das hat er mir gegeben. Aber ich möchte euch anstoßen, nehmt das einmal mit, denkt weiter. Auch wenn wir denken, ja, das weiß ich doch, Gott ist für unser tägliches Auskommen zuständig, unser täglich Brot. Im Vaterunser betet man das so einfach. Und doch, unser täglich Brot gib uns heute. Damals war das alles andere als selbstverständlich. Und an den richtigen Plätzen und Orten dieser Welt ist es auch alles andere als selbstverständlich. Eben halt das Brot für den Tag. Nicht für die Woche, nicht, dass sich wer weiß, wie lange hält. Wer mit dem Volk Israel in der Wüste war, der weiß, Manna, das hielt sich einen Tag. Also, es ist eine Vertrauenssache. Erkläre ich Gott für zuständig, dass er sich um meine Belange kümmert, dass ihm das am Herzen liegt, dass er gerne gibt? Glaubst du, dass du bei Gott nicht zu kurz kommst? Eine Glaubensfrage, eine Vertrauensfrage. Glaubst du das? Hast du nicht genug? Bekommst du nicht genug? Und kannst du dir genügen lassen? Wir sind umgezogen, nichts Neues. Aber beim Umzug, da merkt man nämlich auch etwas, dass man eigentlich viel zu viel hat. Wenn dann sagst du, ach, das, ne, und das Geschirr und das Geschirr, und also du könntest ein paar Familien eindecken. Und jetzt könnt ihr durch euren Kleiderschrank gehen und sagen, für wie viel reicht das denn? Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Ich habe einen Satz gelesen, der ging nach Luxus als Versuchung Satans. Ich bin keiner, der über den Teufel hintersieht. Aber man kann sich an Luxus gewöhnen. Man kann sich an einen Nebenstandard gewöhnen. Und wenn man dann wieder einfacher, das wäre unwahrscheinlich schwer. Gott gibt Tatsache. Das entlastet uns. Wir müssen nicht selber die Macher sein, die alles in die Hand nehmen und die sich um alles kümmern, die alles wissen und alles können, sondern es dürfte leichter sein, etwas von Gott anzunehmen, wenn ich mir meiner Grenzen bewusst werde, wenn ich merke, ich kann das gar nicht alles. Ich habe das gar nicht alles in der Hand und ich muss es auch gar nicht und ich will es nicht. Und dann höre ich Jesus in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben. Um was beten wir? Was erbitten wir? Gott gibt. Gott sei Dank. Aber ihr merkt schon, fertig bin ich ja noch nicht. Sondern Paulus hat ja auch noch mehr im Sinn gehabt. Gott gibt zum Weitergeben. Also Hintergrund für die Kollektenpredigt, da gibt es die Muttergemeinde in Jerusalem und die leidet Not. Und jetzt müssen wir mit anpacken. Jetzt können wir mithelfen, die Not dort zu lindern. Und er möchte motivieren. Und das auf dem Hintergrund, die Korinther, die hatten es auch nicht im Überfluss. Also das war nicht von wegen aus eurem Über, ne, ihr habt doch so viel und nun macht mal und nun gebt mal. Nein, aber es ist wahr und es ist wichtig, dass wir nicht nur uns selber in den Blick nehmen. Dass wir nicht nur unsere eigenen Möglichkeiten sehen. Wie bringt man Leute dazu, Geld zu geben, wenn sie selber eigentlich keins haben? Ich habe Eltern von einem lieben Freund im Sinn. Die hatten sich verpflichtet, die Gemeinde hatte auch ein Haus gebaut und man hatte Zettel ausgegeben, wer gibt wie viel. Und sie hatten sich verpflichtet, freiwillig natürlich, genauso in dem Sinne. Und dann ging der Staubsauger kaputt und die sagten, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, den Staubsauger zu kaufen oder das Geld, was wir versprochen haben zu geben, geben wir weiter. Und sie haben sich dafür entschieden, wir geben das Geld. Wir haben uns vor Gott verpflichtet. Hätte vielleicht kaum einer gemerkt. Mir hat das Respekt abgenötigt. Gott hat eine andere Möglichkeit geschenkt. Und das finde ich dann nämlich das Spannende dran. Man sagt so flapsig manchmal, Gott lässt sich nicht schenken. Gott bestätigt unser Vertrauen, ja. Und hier, nicht nur bei Paulus, ist es auch ein Zeichen für den Zusammenhalt. Gott denkt größer, Gott denkt weiter. Er denkt nicht nur lokal an Blick auf eine Gemeinde und sagt so, Hauptsache ihr habt genug, Hauptsache ihr kriegt euer Haus abbezahlt, Hauptsache. Sondern Paulus hat dieses wunderbare Bild des Leibes geschenkt, zu sagen, das gehört zusammen. Das hat einmal etwas mit der Gemeinde vor Ort zu tun, aber eben halt auch genauso weitergedacht. Also, wir sind ein Teil von der Stiftung Freie Evangelische Gemeinde. Wir sind ein Teil des Bundes Freie Evangelische Gemeinden. Und wir sind ein Teil, ja, es geht noch weiter, Allianzmission, Auslandshilfe und. Also nicht nur wir selber sind im Blick, sondern an vielen Stellen. Und wir erleben es interessanterweise, da wo Not aufploppt, mit einem Mal gehen auch Portemonnaies auf. Nicht nur bei Christen, sondern da, wo man Teil wird, wo man das an sich heranlässt. Teilen wir die Motivation der ersten Christen oder sind sie uns in einer immer egoistischer werdenden Gesellschaft, ist uns das abhanden gekommen? Ein Mitgefühl und eine Mitverantwortung. Gott gibt, aber nicht, damit ich Dagobert Duck-mäßig sehe, dass mein Speicher sich füllt und dass ich da drin schwimmen kann. Ich habe den so als Kind geliebt, diesen Dagobert Duck, der sein Geld immer zählen konnte, war toll. Wäre doch klasse. Nein, Gott gibt, damit wir weitergeben. Und dieses Bild von Paulus, ist es so simpel und einfach und alterstauglich. Stellt euch das vor, ich gehe los mit einem Korn, einem einzigen. Und damit erwarte ich jetzt, dass er mich das ganze Jahr satt macht. Dass ein ganzer Acker bestellt wird. Und. Er sagt, nein, du musst schon gescheit aussehen. Wer viel aussät, der hat auch viel größere Chancen, auch entsprechend das zu ernten. Meine Großeltern haben Landwirtschaft. Und ich habe, wie oft war ich mit, als kleiner Pimpf, mit auf dem Trecker. Das war schön, mitzufahren und mitzusehen. Und wie dann etwas heranwächst und dann auch geerntet wurde, war immer unwahrscheinlich spannend und toll. Aber ist uns das noch so vor Augen? Zu sagen, nee, ich setze da nur ganz wenig ein und da muss ganz viel dabei herauskommen. Wer viel gibt, und das ist die Brücke, die Paulus schlägt, der wird viel Segen ernten. Muss man vielleicht erstmal verdauen. Wer viel gibt, der wird auch viel Segen ernten. Je mehr ich weggebe, desto mehr werde ich bekommen. Das ist jetzt keine Rechnung, die ich aufmachen kann. Zu sagen, ich tue jetzt 100 Euro in die Kollekte und dann kriege ich 1000 zurück. Das wäre natürlich eine sinnvolle Geldanlage, klar. So funktioniert es allerdings nicht. Gott sagt uns zu, dass wir nicht zu kurz kommen. Gott sagt, dass er für uns sorgt, ja, wenn wir ihm vertrauen. Aber vielleicht, ich drehe es einmal um, vielleicht sind wir deshalb so arm, das könnt ihr auch übertragen nehmen, weil wir nicht ausreichend säen. Was sehen wir? Wie viel säen wir denn aus? Wenn wir nur von Gott haben wollen, aber nicht bereit sind, ab und weiterzugeben, dann ist das ganze Ding im Keim erstickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bringen uns um den Segen. Wir lassen uns von haben und behalten wollen bestimmen und nicht mehr davon, dass wir Gott vertrauen. Gott gibt zum Weitergeben, eindeutig. Und Paulus gibt noch einen Tipp, beziehungsweise wie viel wir geben können. Und zwar, er sagt es, nach dem eigenen Ermessen. Also nicht der Pastor legt das fest, nicht die Ältesten legen das fest, nicht die Stiftung oder sonst wer legt es fest, sondern nein, was wir gerne freiwillig, fröhlich geben, ohne dass es uns hinterher leid tut. Und wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen soll, folg deinem Herzen. Und wenn nicht, dann lass es bleiben, bitteschön. Dann ist es unehrlich. Wenn man nur gibt, weil der andere gerade guckt, oh, was hast du da reingesteckt in die Kollekte? Funktioniert nicht. Und vielleicht brauchen wir noch einen anderen Tipp. Und zwar dieses Bewusstsein, wem geben wir eigentlich? Wenn eine Kollekte angesagt wird, das ist für die Arbeit der Gemeinde bestimmt, ach, das gebe ich der Gemeinde. Paulus würde sagen, nee. Und da hat er auch recht. Wir geben es Gott. Und er verwendet es für seine Zwecke und die können vielfältig sein auf der ganzen Welt, mal vor Ort, aber auch darüber hinaus. Also, wem gibst du? Gibst du Gott? Und wenn du nicht gibst, wem gibst du nicht? Und Paulus ist noch nicht am Ende. Aber meine Fernbedienung oder ich? Nein. Gott gibt zum Weitergeben, damit viele ihm danken. Ich fand diesen Gedanken unwahrscheinlich spannend. Das widerspricht nämlich der normalen Spendenpraxis. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mal im Fernsehen oder in der Zeitung dann solche großen Schecks gesehen, wo dann eine tolle Summe draufsteht und dann natürlich auch der Name unten drunter, der muss ja mit ins Bild. Also tue Gutes und rede drüber, so frei nach dem Motto. Also ich will da etwas, dass ich zumindest doch die Lorbeeren, die Ehre dafür ernte. Oder ich weiß es auch, dass es, glaube ich, eher in afrikanischen Gemeinden, da gibt es auch so eine Art, ich nenne das mal Spenden- oder Kollektenmarathon, da geht das dann los, da wird dann Männer gegen Frauen. Dann, die gehen dann los und geben etwas und dann wird dann gesagt, wie viel es gegeben wurde und dann hat jeder nochmal die Chance nachzulegen. Ist auch eine munter, fröhliche Art und Weise, vielleicht Geld zu bekommen. Aber es geht nicht um einen Prestigekampf. Die Hilfsaktion, die Paulus hier, ja, ich sag mal, anzettelt, sie ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist, Gott soll gedankt werden und für die Gemeinde fällt auch etwas dabei ab. Fürbitte, Gebete, Dankbarkeit, zu sagen, die unterstützen uns und wir beten für sie. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass Gebet eine ganz tolle, ich sag mal, Belohnung sind für ein Unterstützen, für ein Helfen. Also Zielrichtung und Absicht ist, Gott soll die Ehre dafür bekommen. Gott soll dafür geehrt werden, dass ich mein Portemonnaie aufmache, dass ich etwas gebe, dass ich Menschen helfe. Gott wird dafür gedankt, dass er mich dazu in die Lage versetzt hat, etwas zu geben. Das ist eigentlich der Gedankengang. Gott hat mich beschenkt, ich kann weitergeben und damit gehört Gott dieser Dank. Das heißt, wenn Gott der Urheber allen Wachstums, aller Früchte, all dessen hier ist, dann weisen die Früchte zurück auf ihn. Sie tragen sein Gütesiegel, sein Qualitätssiegel. Und dann heißt das nicht made in Germany, sondern dann heißt das eigentlich made by God. Das ist das Eigentliche. Es kommt von Gott, es geht durch unsere Hände, ja. Und wo wird das zu wenig deutlich bei mir, bei uns? Jesus hat selber gesagt in Matthäus 5, wieder aus der Bergpredigt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, das, was du tust, soll da ankommen. Ist doch toll, oder? Ich könnte etwas tun, was ankommt. Sind wir bereit, zurückzutreten hinter Gott? Die Linke nicht wissen zu lassen, was die Rechte gerade gibt? Dann haben wir eine geistliche Gesetzmäßigkeit bei Paulus verstanden, um die es geht. Zum einen, dass wir, was wir sehen, sprich ihm geben, das bestimmt die Höhe des Ertrages und dass Gott Großzügigkeit liebt und Fröhlichkeit beim Geben. Er nimmt das sehr persönlich, von mir, von dir, von uns. Gott gibt zum Weitergeben, damit viele ihm danken. Gott möchte, dass der Dank für seine Freigebigkeit auch wieder bei ihm ankommt. Deswegen dieser Kreislauf. Ich schließe mit einem Gebet, nicht von mir, und doch beschreibt es etwas vom Erntedank. Ernten, mein Gott, Herr meines Lebens, ernten darf ich, was ich nicht säte. Alles Glück und alle Liebe, alle Kraft und alle Gesundheit. Immer wieder einen Morgen und immer wieder einen Sonnentag. Dafür möchte ich dir danken. Vor dir breite ich die Ernte meines Lebens aus. Alle Wege, die ich gegangen bin, alle Ziele, die ich erreicht habe, auch alle Sorgen und Befürchtungen, jeden Abschied und jegliche Trauer. Nicht alles, Herr, reifte zur Frucht. So lege ich neben meinen Dank meine Enttäuschung vor dich hin, jede einzelne eine bittere Frucht, die mich daran erinnert, dass mein Leben kein Traum ist. Wie die Erde kein Traum ist, wie meine Kinder kein Traum sind, wie die Menschen, mit denen ich mein Leben teile, nicht Traum sind, sondern von Fleisch und Blut. Für die Erde, die mich trägt, für die Menschen, die mich tragen, sage ich dir Dank, meinen Erntedank, dass ich dann und wann Frucht bin im Leben der anderen, ist meine Bitte an diesem Tag. Amen. Und jetzt freue ich mich auf eine Lobpreiszeit.